Herzlich willkommen bei der Rebuild. Ich habe hier neben mir den Robin Manuel Thiel.
Hi.
Mein Name ist Daniel Meixner. Wir sind beides Technical Evangelists bei Microsoft Deutschland. Wir unterhalten uns heute über die ganzen News für Entwickler. Und zwar für Entwickler jeder Couleur, könnte man sagen. Letztlich geht es heute nicht nur um die Themen, die standardmäßig einen Windows-Entwickler interessieren, sondern wir haben auf der Bild auch ganz viele Neuigkeiten gehört zum Thema Entwicklung für Linux, zum Thema Entwicklung für iOS, zum Thema Entwicklung für Android mit unterschiedlichsten Sprachen, was ein bisschen belegt, in welche Richtung wir als Microsoft uns aufstellen wollen. Wir wollen wesentlich offener werden. Dazu hat, glaube ich, der Lars Keller heute Morgen schon ein bisschen was erzählt. Wir wollen natürlich die Entwickler dazu bringen, dass sie Windows als ihre Heimat fürs Entwickeln ansehen. Und dazu gibt es jede Menge spannende News. Und eine News davon ist die Xamarin News, mit der wir gleich anfangen werden. Bevor wir das tun, gehen wir aber noch mal kurz rein und werfen einen Blick auf die Agenda, was wir sonst noch so vorhaben jetzt in den nächsten 45 Minuten. Ja, wir legen los mit Xamarin, gehen dann noch mal kurz ein auf das Thema Bash Running on Windows, was natürlich auch ziemlich spannend ist. Schauen uns dann generelle Visual Studio News an, auch vor dem Hintergrund der Cross-Plattform-Entwicklung natürlich. Und am Ende haben wir noch einen kurzen Ausflug in Richtung Project Centennial. Und ich würde sagen, jetzt übergebe ich mal hier das Wort an den Robin Manuel und der erzählt uns ein bisschen, was das mit Xamarin eigentlich ist.
Ja, sehr gern, vielen Dank. First of all vielleicht nochmal, wenn ihr Fragen habt, wenn euch irgendwas einfällt, wenn ihr Kommentare loswerden wollt, dann gerne über Twitter mit dem Hashtag RebuildD. Ja, fangen wir an mit Xamarin. Und hier vielleicht mal ein kurzer Einstieg, was ist das überhaupt und warum das Ganze? Weil ich glaube, dass nicht jeder so ganz genau weiß, was Xamarin eigentlich ist und was Xamarin eigentlich macht. Und deswegen schauen wir da kurz rein und gucken uns dann an, was da Microsoft auf der Bild für Neuigkeiten verkündet hat. Es fängt damit an, dass vor ungefähr 4 Wochen haben sich Microsoft und Xamarin zusammengetan. Xamarin ist eine Möglichkeit, Apps, die ich mit C-Sharp schreibe, auf alle mobilen Plattformen zu bringen, also nicht nur auf der Windows-Welt zu bleiben, sondern diese auch zu verlassen und auf iOS und Android stattzufinden. Und darüber hinaus bietet Microsoft natürlich die besten Tools, um C-Sharp zu bauen und deswegen ist es eine Partnerschaft, die durchaus Sinn macht. Und dadurch sind wir jetzt halt in der Lage, auf, hier steht schon, 2,5 Milliarden mobilen Geräten da draußen C-Sharp laufen zu lassen. Es funktioniert halt so, dass Xamarin jetzt hier einen anderen Ansatz nimmt als vielleicht Cordova oder sowas, die das Ganze auf Webtechnologien machen. Xamarin sagt, wenn ihr eure Apps in C-Sharp schreibt, dann könnt ihr das trotzdem in einer nativen Performance tun. Also alles, was normalerweise in Programmiersprachen wie vielleicht unter Android Java oder unter iOS in Swift oder Objective-C geschrieben wird, kann mithilfe von Xamarin eben auch in C-Sharp geschrieben werden. Und dann kann ich halt Visual Studio dafür benutzen oder eben auf einem Mac vielleicht Xamarin Studio. Und habe die Möglichkeit, eben mit einer einzigen Programmiersprache alle Plattformen anzusprechen. Und das hat halt den großen Vorteil, dass ich Business-Logik, die vielleicht gar nicht plattformspezifisch ist, in ein eigenes Projekt schieben kann und dort nur ein einziges Mal laufen lassen muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem klassischen Wege Applikationen schreibe, dann habe ich ja oft das Problem, dass ich die gleiche Logik in vielen verschiedenen Programmiersprachen halten muss und dann noch mehrfach warten muss und so weiter. Und das kann ich hier halt ein bisschen einfacher gestalten, indem ich sage, gut, ich implementiere das einmal und setze halt on top überall die plattformspezifischen Komponenten drauf. Es sieht dann so aus, dass ich einen ganz, ganz großen Teil habe, der eben über alle Plattformen geteilt wird. Und sobald es plattformspezifisch wird, weil vielleicht manche Dinge anders funktionieren unter Android und iOS, wenn zum Beispiel der File-Zugriff ist fundamental anders auf allen Plattformen, diese kleinen Teile, die implementiere ich dann immer noch auf der entsprechenden Plattform. Und natürlich das UI, damit der Nutzer eben auch das Erlebnis bekommt, was er da erwartet. Jetzt geht Xamarin aber zusätzlich noch einen Schritt weiter und sagt, wir bieten auch die Möglichkeit an, für die Leute, die das möchten, den UI-Code zu teilen, also die komplette Oberfläche ein einziges Mal zu beschreiben. Und dann geht Xamarin hin und interpretiert den Button, den ich zum Beispiel da beschrieben habe, einmal in den Windows-Button, der hat da vielleicht so ein bisschen so einen eckigen Rahmen und der iOS-Button hat vielleicht überhaupt keinen Rahmen und so weiter. Das nennt sich Xamarin Forms, muss man nicht benutzen, kann man auch tun. Das sind halt die zwei Möglichkeiten, die aber beide auf dem gleichen Xamarin-Kern basieren. Und dann läuft es eben darauf hinaus, dass ich quasi C-Sharp überall verwenden kann. Sowohl auf meinen Mobile-Devices als auch irgendwie am Ende auf meinem Server, ob ich ihn auf Azure hoste, ob ich ihn unter Linux hoste und so weiter. Ja, und jetzt die große Neuerung auf der Bild. Microsoft hat verkündet, dass sie nach dem Kauf von Xamarin das Ganze frei zur Verfügung stellen. Frei heißt hier nicht unbedingt, dass es komplett kostenlos ist, aber frei für jeden Entwickler, der sich entweder für eine der Visual Studio Versionen qualifiziert und darunter auch die kostenfreie Visual Studio Community Edition oder eben für Xamarin Studio, was hier die gleichen Lizenzbedingungen wie Visual Studio Community hat. Community hat hier halt die Einschränkung, dass es eigentlich nur für kleine Teams, für Independent Developer oder für Studenten gedacht ist. Sobald es eine große, professionelle, kommerzielle Firma geht, wird dann eine der normalen Visual Studio Professional oder Enterprise Versionen benötigt, die man üblicherweise über eine MSDN Subscription bei uns bekommt. Und habe dadurch halt eben die super coole Möglichkeit, dass ich, egal auf welcher Plattform ich unterwegs bin, ob ich es unter Windows mit Visual Studio mache oder ob ich vielleicht als klassischer iOS-Entwickler mich auf einem Mac zu Hause fühle und dort die Entwicklungsumgebung nutze, habe ich halt die Möglichkeit, da auf beiden Geräten meine Apps zu bauen und auf beiden Geräten eben C# zu schreiben für alle Plattformen. Und genau, das schauen wir uns einfach jetzt am besten mal an. Und dafür habe ich eine kleine Demo vorbereitet. Eins vorweg, wir befinden uns, kann man ja vielleicht auch sehen, hier auf einem Mac-System, was einfach daran liegt, dass wir jetzt auch eine iOS-App bauen möchten. Und die setzt halt voraus, dass ich auf einem Mac unterwegs bin, der das Ganze dann rendern kann. Da die beste Entwicklungsumgebung für C# natürlich Visual Studio ist und die gibt es nur unter Windows, wechseln wir hier einmal rüber in unser Windows-System. Ich habe es eingangs schon erwähnt, Xamarin kommt mittlerweile vorinstalliert mit jeder Visual Studio Version. Ich habe im Installer die Möglichkeit immer anzuklicken, ja, ich möchte auch eine Xamarin-Installation mitbekommen. Und habe dann die Möglichkeit, wenn ich hier oben auf New Project klicke, in dem Fenster, was dann aufpoppt, mir von den ganzen verschiedenen Templates auch ein Cross-Platform-Template zu wählen und hier zum Beispiel eine App Native Portable zu verwenden. Wenn ich das mache und da jetzt auf OK klicke, dann geht Visual Studio hin und baut mir die ganzen Projekte einmal auf. Das habe ich hier schon mal vorbereitet, weil das eine kleine Weile dauert. Wir springen jetzt einfach mal in dieses Xamarin-Demo-Projekt. Wo man hier vielleicht schon sehen kann, ich habe hier oben eine Portable Class Library, nennt es sich in der .NET-Welt. Also den Ort, wo ich alle Klassen und alle Logik hin tue, die auf allen Plattformen geteilt werden kann. Und ich habe für jede Plattform hier für Android, iOS, für Windows Universal und sogar für Windows Phone 8 hier jeweils ein Plattformprojekt, wo eben der plattformspezifische Code reinkommt. Und wer von Ihnen jetzt Android- oder iOS-Entwickler ist, dem wird das vielleicht hier absolut bekannt vorkommen, denn es ist genau die gleiche Struktur, genau der gleiche Aufbau, den man vielleicht auch von Java oder von Swift-Anwendungen her kennt, die für Android oder iOS geschrieben sind. Das heißt, ich habe meine Activities unter Android zum Beispiel, ich finde meine Resources im Resource-Folder und habe hier auch mein Layout und so weiter. Und selbst wenn wir in die Activity reinschauen, sehen wir mit onCreate, mit setContentView, mit resource.layout.main, habe ich genau die gleichen Funktionen, die ich eben jetzt schon als Entwickler kenne. Und man kann hier auch sehr schön sehen, das alles in C#. Was passiert, wenn ich das Ganze jetzt kompiliere, hier zum Beispiel mal auf den, ich habe es erwähnt, auf den iOS-Simulator schmeiße, wähle ich hier das iOS-Projekt aus und kann das Ganze kompilieren. Was Xamarin jetzt tut, ist, es kompiliert mir den C#-Code und schmeißt die kompilierte Datei an Xcode, die daraus ein App-Projekt baut. Heißt, ich habe die gleichen Binaries, ich habe am Ende nichts gerappedes, ich habe Zugriff auf die nativen APIs und kann jetzt hier rübergehen auf die Mac-Umgebung und sehe hier, der iPhone-Simulator hat hier mein Hello World-Sample gestartet und ich kann hier ein paar Mal auf so einen Button klicken. Das Gleiche funktioniert selbstverständlich auch unter Android. Das zeige ich auch nochmal kurz und dass es unter Windows funktioniert, das müsst ihr mir einfach glauben. Was einfach daran liegt, dass Windows ja generell keine Probleme hat, C#-Code auszuführen. So, dann wählen wir hier oben einmal den Android-Emulator aus, der hier auf dem Mac läuft und schauen mal, was die App da macht. Wie gesagt, nochmal der ganz, ganz große Vorteil hierbei ist eben, dass wir eine native Applikation haben. Hier ist nichts gerappt, wir haben hier keine Web-Applikation, die vielleicht irgendwo auf native Funktionen zugreift. Alles, was ich heute unter Java oder Swift ansprechen kann, kann ich über C# ansprechen. Exakt dieselben Libraries, exakt die gleichen Funktionen. Es gibt da keine Einschränkungen, was ich vielleicht mit Xamarin nicht tun kann, was ich vielleicht auf der nativen Plattform tue. Weil eben Xamarin wirklich die APIs 1:1 rüberwrappt.
Vielleicht kann man an der Stelle auch darauf eingehen, dass genau das auch der Unterschied ist zu beispielsweise einem Framework wie Cordova.
Ganz genau, ja.
Wo diese APIs, die nativen APIs quasi nochmal gerappt werden und dann der JavaScript-Sprache zur Verfügung gestellt werden. Hier ist es wirklich so, dass wir auf die
nativen APIs. Ich greife direkt nativ drauf zu. Ja, wie eingangs erwähnt, es gibt verschiedene Versionen von Xamarin. Das kann man sich hier auch nochmal anschauen. Ich habe auch einen Blogartikel dazu geschrieben. Auf meinem Blog können wir gerne auch nochmal nachher über Twitter verlinken. Da habe ich nochmal genau aufgeschrieben, was sich jetzt für Xamarin ändert und welche Version was beinhaltet. Generell ist es so, ich habe auch mit der kostenfreien Version die volle Möglichkeit und hier auch so gut wie keine Einschränkungen, meine Apps zu bauen. Ich habe halt höchstens so Premium-Services, die eben auf den höheren Visual Studio-Versionen dann basieren. Darüber hinaus haben wir angekündigt, dass Xamarin jetzt Open Source ist. Und zwar nicht nur Xamarin selber, sondern das komplette Mono-Projekt. Und damit sind wir auf allen mobilen Plattformen mit C-Sharp Open Source unterwegs. Und, und auch die anderen Xamarin-Produkte werden halt so ein bisschen in das Microsoft-Ökosystem reingemerged. So zum Beispiel Xamarin University, die hochqualitativen Content zum Learning von Mobile-Apps anbietet. Da wird zum Beispiel auch ein bisschen um Microsoft-Content ergänzt und so weiter und so fort. Ja, wir haben auch noch andere coole, spannende News und da macht der Kollege Daniel weiter.
Genau, ein Thema, was jetzt eigentlich ganz gut passt, wenn wir sowieso gerade von anderen Plattformen gesprochen haben, meinetwegen iOS und Android, ist natürlich Developer-Tools generell. Wenn ich bisher für andere Plattformen entwickelt habe, und ich meine jetzt mal nicht die Mobile-Devices, sondern ich meine vielleicht Server, die unter Linux laufen oder vielleicht auch einfach für Linux generell, dann bin ich vielleicht ein anderes Toolset gewohnt. Und wir haben uns unterschiedliche Stimmen aus der Community angehört und haben mitbekommen, dass sehr viele Leute, sehr viele Entwickler, sehr viele von Ihnen ein Tool aus der Linux-Umgebung tatsächlich besonders schätzen und das ist die Command Line, nämlich die Bash. Und natürlich, die ist sehr mächtig, wissen wir alle, gibt einen Haufen cooler Befehle, man hat sich daran gewöhnt, man will die verwenden. Es gibt den intrinsischen Wunsch von Entwicklern, die für Linux oder für meinetwegen auch für Mac entwickeln, eine vergleichbare Experience auch auf die Windows-Plattform zu holen. Natürlich haben wir eine Command-Line auf Windows, natürlich haben wir die mächtige PowerShell, aber natürlich ist es umso schöner, wenn man die Möglichkeit hätte, existierendes Wissen einfach weiterzuverwenden. Und aufgrund des Feedbacks, und das ist wirklich der Auslöser für die Bash, die auf Windows läuft, ist tatsächlich Kundenfeedback, also ihr Feedback gewesen. Wir haben da was uns dazu überlegt und haben jetzt einen User-Mode oder einen User-Mode Linux laufen auf dem Windows NT-Kernel. Das ist ziemlich spannend, weil wir dadurch eben die Bash kriegen. Letztlich haben wir dadurch eine Bash, die die gleichen Befehle, die gleichen Binaries ausführen kann wie auf einem Linux-System und direkt zugreifen kann auf die APIs, die eben der Windows-Kernel extra für dieses Linux-Subsystem zur Verfügung stellt. Genau, wir nennen das Ganze im offiziellen Namen das Windows-Subsystem für Linux. Wir haben das in Zusammenarbeit mit den Jungs und Mädels von Ubuntu gebaut. Dahinter steckt ja Canonical. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier mehr darüber erzähle, zeige ich einfach mal, wie diese Bash unter Windows ausschaut. Weil ich denke, dass das doch einigermaßen spannend ist und wahrscheinlich noch nicht jeder gesehen hat. Hier haben wir sie schon, die Bash. Man erkennt es ganz oben an dem roten Logo, dass es sich hier nicht um eine klassische Command-Line handelt. Ich habe jetzt mal die Farben so eingestellt, dass man auch immer daran erinnert wird, dass es sich hier um ein Linux handelt. Irgendwie verbinde ich immer die Farbe grün mit Linux. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht an meiner Studentenzeit, wo ich immer mit einem SUSE zu tun hatte.
Zu viel Matrix geguckt.
Oder zu viel Matrix geguckt, könnte auch sein. Wir schauen jetzt mal, was hier passiert, wenn ich hier was eingebe. Und es gibt ja den Befehl lsb release. Und wenn ich den ausführe, dann kriege ich praktisch mitgeteilt, was die Ausführungsumgebung ist, von der Bash selbst glaubt, dass sie gerade darin ausgeführt wird. Und man sieht hier, dass die Bash der Meinung ist, dass sie gerade auf einem Ubuntu läuft. Und zwar auf hier dieser Version 14.04. Demzufolge ist für die Bash selbst gerade nicht zu erkennen, dass sie eigentlich gar nicht auf einem vollen Stack von Linux läuft, sondern eben unten drunter den Windows-Kernel hat. Soll auch genauso sein, weil wir natürlich auch beispielsweise die Binaries ausführen wollen, die eben für Linux gebaut wurden und nicht die Binaries, die eigentlich für Win32 gebaut wurden. Es gibt natürlich hier Befehle meinetwegen, wie zum Beispiel auch diese Man-Pages, wenn man jetzt nicht genau weiß, was irgendein Befehl macht, kann man die Man-Pages aufrufen, ist man ja alles gewohnt von der Bash vermutlich. Sollte jetzt kommen. Na? Hier ist es, genau. Wir können auch die ganzen anderen Spielereien machen, zum Beispiel einfach mal gucken, wo wir uns eigentlich befinden. Wir können dann einfach mal anzeigen lassen, wie das Dateisystem ausschaut, und wir stellen fest, okay, es gibt hier wirklich alles das, was man auf einem Linux-System erwartet. Die ganzen Bin, S-Bin und so weiter, User-Folder. Was ganz schön ist an der Stelle, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendein bestimmtes Programm möchte, beispielsweise Tree oder sonst irgendwas, kann ich das über apt-get auch tatsächlich laden. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über apt-get hier den Ubuntu-Server anzusprechen und dann von dort eben hier mir zusätzliche Bits zu holen, wenn ich das möchte. Ich kann auch, das finde ich besonders spannend, aus der Bash raus jetzt auf das Windows-Dateisystem zugreifen. Und zwar ist es ja so, dass wir externe Laufwerke unter Linux mounten. Das heißt, wir haben hier dieses Mount-Verzeichnis und es gibt hier dann tatsächlich auch ein Mount und ein C. Und unter dem C befindet sich dann quasi mein C-Drive von meiner Windows-Installation. Und nur als Beweis kann ich hier natürlich dann auch reingehen und sagen, okay, hier müsste doch dann eigentlich auch ein Users-Verzeichnis geben. Das gibt's auch. Und da müsste doch eigentlich ein Daniel Meixner-Verzeichnis geben. Das gibt's auch. Und es müsste doch darin dann zum Beispiel ein Sample-Code-Verzeichnis geben. Und das gibt's auch. Verrückt. Und jetzt kann ich mir hier natürlich über Tree anzeigen lassen, was da drin liegt. Und dann sehe ich, okay, hier gibt es dieses Hello Bash, irgendeine Sinatra-Demo und ein Verzeichnis Webserver. Und wir sehen auch, dass das jetzt alles offensichtlich Quellcode ist. Und natürlich könnte ich sagen, hey, Quellcode, wunderbar, ich bin gerade in der Bash. Wenn ich sowieso gerade in der Bash bin, dann bin ich wahrscheinlich einer von diesen Konsolen-Hackern, die sehr gern beispielsweise über VI entwickeln. Demzufolge könnte ich natürlich sagen, ich gehe jetzt mal hier rein in dieses Hello-Projekt und sage dann einfach mal VI, Hello Bash, und dann geht natürlich mein VI auf, weil ich halt den VI zur Verfügung habe. Und jetzt könnte ich hier entweder mit dem VI auf meinem File hier arbeiten, oder ich sage eben, ich möchte vielleicht ein bisschen mehr Tool-Unterstützung, vielleicht ist mir dieses Command-Line-Based Editing trotzdem zu kompliziert, vielleicht möchte ich einfach genau diese Dateien in Visual Studio bearbeiten, dann kann ich das natürlich auch tun, denn ich bin ja auf einem Windows, wo das Ganze läuft. Das heißt, wir haben hier auch die Möglichkeit, dann genau diesen Folder natürlich aufzumachen in meinem Visual Studio. Hier sehe ich jetzt, ich habe den Folder schon gepinnt. Das bringt uns auch gleich zu einem neuen Feature von Visual Studio 15 Preview. Das ist also die nächste Version von Visual Studio, die kommen wird. Wir haben da ein Feature, das nennt sich Anycode. Ziel von Anycode ist es zu ermöglichen, dass wir in Visual Studio wirklich jeglichen Code angucken können. Und in der Vergangenheit war es ja so, dass wir in Visual Studio mit Projekten gearbeitet haben und Solutions gearbeitet haben. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich bin eigentlich standardmäßig auch auf anderen Plattformen unterwegs oder ich hole mir sehr viel Code einfach von GitHub, dann ist der nicht immer wirklich in eine Solution oder in ein Projekt eingebaut. Wenn mein Code also einfach nur in einem Ordner liegt, dann möchte ich den auch aufmachen können und ich möchte den anständig dargestellt kriegen. Ich möchte dann auch ein Stück weit Syntax-Highlighting und ich möchte die Features von Visual Studio sehen, die mir das Leben als Entwickler eigentlich normalerweise leicht machen. Und genau das haben wir jetzt hier. Ich habe hier meinen Hello Bash Ordner, ich habe hier mein Hello Bash File und wir sehen, okay, es ist C-Code und den könnte ich jetzt editieren, wenn ich möchte. Ich kann natürlich auch zurückgehen in die Bash und einfach mal sagen, wir kompilieren das mal mit dem GNU Compiler und dann führen wir das Ganze aus und es wird eben, klar, wie man es erwartet, hier ein Hello Bash ausgegeben. Und wir können uns jetzt natürlich dann auch mal angucken, was hier eigentlich gerade kompiliert wurde. Ich meine, wir haben gerade mit dem GNU-Compiler kompiliert, aber wir haben ja irgendwie auf dem Subsystem, auf dem Linux-Subsystem gearbeitet. Sind jetzt Win32 Bits rausgefallen oder sind hier die 11 Bits rausgefallen, die wir eigentlich auf Linux verwenden würden? Schauen wir uns das mal an. Mit readelf schauen wir uns mal die Header an von diesem Hello-File. Und dann sehen wir, es sind tatsächlich diese 11 Bits. Demzufolge arbeiten wir hier wirklich mit nativen Linux-Bits und nicht mit irgendwie einer Virtualisierung oder sonst irgendwas, sondern wir arbeiten hier mit einem nativen Linux, das auf den Windows-Kernel zugreift. Und wir arbeiten demzufolge auch mit echten Linux-Binaries. An der Stelle noch eine kleine andere Demo, die ich auch sehr schön finde, gerade wenn wir es jetzt gerade von diesem Visual Studio hier hatten, wo wir natürlich sehen, okay, da liegt noch ein bisschen mehr drin. Da sehen wir hier irgendwo, es liegt hier ein Verzeichnis Webserver und da liegt eine Ruby-Datei drin. Gehen wir auch dazu mal wieder in die Bash und gehen wir auch hier mal zurück und in dieses Webserver-Verzeichnis. Und jetzt sehen wir hier, okay, liegt mein Ruby-File. Jetzt kann ich das natürlich ausführen lassen, weil ich halt in der Linux-Bash hier mir alle Developer-Tools für Ruby installiert habe. Ups. Und gehen wir nochmal kurz den Code, dass ich jetzt auch zeigen kann, was hier eigentlich der Code macht. Wir sehen hier, dass dieses Ruby-File letzten Endes einen TCP-Server aufmacht, also letztlich einfach auf einen Port lauscht, auf Port 7000. Und hier drauf wartet, dass ein Request kommt. Und wenn ein Request kommt, dann wird hier halt ausgegeben eine kleine Meldung. Das könnte ein Entwicklerszenario tatsächlich sein, wenn ich sage, ich bin ein Entwickler, der es gewohnt ist, auf Linux-Systemen zu arbeiten oder vielleicht für Linux-Systeme zu arbeiten, vielleicht weil ich in der Cloud, vielleicht auf Azure einen Linux-Server habe, wo ich einfach mein Ruby-File oder meine Ruby-Applikation ausführen möchte, dann ist es natürlich schon schön, wenn ich hier letztlich mit der Bash arbeiten kann, weil ich vielleicht dann die gleiche Umgebung habe wie auf dem Server. Also man kann sich da beliebige Szenarien ausdenken. Fürs grobe Editieren oder fürs wenn ich mehr Unterstützung durch die IDE brauche, kann ich hier, wie man sieht, jederzeit Visual Studio aufmachen. Interessant ist jetzt natürlich der Fall, wenn ich sowas testen möchte. Und wir testen das jetzt einfach mal, indem ich die Applikation tatsächlich ausführe. Hier mit dem Befehl Ruby und dann eben den Server starte. Hier. Okay, das sollte jetzt eigentlich laufen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe den Server lokal gestartet. Der läuft auf meinem Linux-Subsystem, lauscht auf Port 7000. Wie komme ich auf diesen Port 7000? Was ich typischerweise tun würde, ist natürlich den Browser aufmachen und dann den Port 7000 einfach mal vom Localhost aufzumachen. Machen wir hier mal. Und wir sehen jetzt, es funktioniert tatsächlich. Wir kommen jetzt aus der Windows-Welt, also das ist jetzt der spannende Punkt, wir kommen jetzt aus der Windows-Welt wirklich auf den Port, den gerade eine Applikation aufgemacht hat, eigentlich in der Linux-Bash. Und der Hintergrund ist eben, dass sich die Ports hier geteilt werden zwischen den beiden, also zwischen der Windows-Welt und dem Linux-Subsystem. Und das heißt auch, dass ich hier nicht mit einer virtuellen Maschine oder sowas arbeite. Das heißt wirklich, dass das alles nativ ist. Wenn ich hier mit einer virtuellen Maschine arbeiten würde, was ich natürlich auch könnte, in der Vergangenheit hat man das oft gemacht, wenn man hier irgendwie eine Linux-Umgebung wollte, dann bräuchte ich jetzt wieder die IP-Adresse von dieser virtuellen Maschine, um die eingeben zu können. Hier sieht man aber, dass ich aus dem Windows Edge Browser hier tatsächlich direkt Localhost eingebe und demzufolge auf der gleichen Maschine bleibe. Und ich glaube, dass dieses Szenario wahnsinnig spannend sein kann, weil ich dann letzten Endes eine Kombination haben kann aus den Tools, die mir die Bash zur Verfügung stellt und aus den Tools, die ich eben als Windows-Entwickler oder als Entwickler, der einfach ein bisschen mehr Komfort braucht, mir über Visual Studio besorgen kann. Finde ich eigentlich ganz cool. Jetzt ist natürlich die große Frage, wo befindet sich eigentlich diese Bash im Dateiverzeichnis? Kann ich, wenn ich schon die Möglichkeit habe, hier über das Mount C und so weiter auf meine Windows-Files zuzugreifen, kann ich vielleicht aus Windows raus auch irgendwie auf diese Linux-Files zugreifen? Das geht tatsächlich, das wird man wahrscheinlich in den seltensten Fällen machen müssen. Kann man aber tun. Ich mache hier mal ein bisschen kleiner. Der Pfad ist auch ein bisschen versteckt, also man muss dann quasi wissen, um ihn aufrufen zu kommen. Es ist nicht ganz leicht, dahin zu navigieren, aber ich mache ihn jetzt mal öffentlich. Genau, hier, wenn man sich das anguckt, wird man feststellen, unter Username, AppData, Local, LXSS, RootFS finden wir genau diese Bin, User und so weiter Verzeichnisse von unserem Linux-System. Demzufolge haben wir hier bidirektionalen Zugriff. Also wir können aus der Windows-Welt in die Linux-Welt zugreifen und umgedreht. Schöne Geschichte insgesamt. Ich würde sagen, damit belassen wir es mal bei der Demo, wenn es um die Bash geht. Nochmal zusammenfassend, was wir eigentlich gerade uns angeguckt haben. Wir haben die native Linux-Bash gesehen, in der all die Befehle vorhanden sind, die wir aus einer Bash kennen, wo wir zusätzliche Befehle nachinstallieren können, wenn wir wollten. Und das Ganze läuft auf unserem Subsystem für Linux, das wir erstellt haben, was letzten Endes alle APIs des Kernels, des Windows-Kernels zur Verfügung stellt, auch dem Linux-Subsystem, sodass wir eben aus der Linux-Welt heraus quasi die APIs aufrufen können. Genau. Damit würde ich sagen, schauen wir uns die weiteren Visual Studio Features an und was es sonst noch so gibt.
Gerne.
Und zwar ist es eine ganze Menge. Ich glaube, ein was ist wahrscheinlich besonders ins Auge gesprungen den meisten Leuten. Und das war, dass wir die Möglichkeit haben, aus Visual Studio raus jetzt C++-Projekte anzulegen, die letztlich kompiliert werden für eine Linux-Maschine. In der Vergangenheit war es ja so, dass wir, wenn wir in Visual Studio gearbeitet haben, eigentlich immer für Windows-Umgebungen entwickelt haben. Jetzt haben wir gerade gesehen, mit Xamarin geht es schon ein bisschen in die Richtung, dass wir für andere Zielplattformen entwickeln können. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns das Ganze mal für C++ in Visual Studio an. Dafür gehe ich hier mal in mein Visual Studio. Und bevor ich hier auf die Demo eingehe, auf die ganz kleine, zeige ich mal ganz kurz, dass wir hier jetzt eine neue Projektvorlage haben. C++ for Linux heißt die. Findet man hier auch unter dem Cross-Plattform-Ordner. Und da sieht man, okay, ich kann jetzt hier eine Konsolenapplikation für Linux bauen oder ich kann ein leeres Projekt anlegen, wo ich dann meinetwegen auch was mit einer grafischen Oberfläche reinpacken kann. Wenn ich sowas anlege, kriege ich natürlich standardmäßig irgendwelche kleinen Hello World Snippets reingepackt. Das Interessante ist jetzt, dass ich für solche Applikationen dann einen Debugger angeben kann, und einen Compiler, der letztlich auf einer Remote-Maschine läuft. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier ein C++-Projekt anzulegen, das auf einer anderen Maschine kompiliert wird, für eine andere Maschine, aber ich habe das Ganze editieren und das Ganze debuggen, grafischerweise dann tatsächlich in Visual Studio laufen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man sagt, okay, man mag die Visual Studio Tools, weil man sie gewohnt ist, vielleicht über Jahre hinweg oder weil sie vielleicht auch einen einmaligen Komfort für Entwickler bieten. Aber nichtsdestotrotz muss ich mit, weil es der Auftraggeber so will, wer auch immer es ist, muss ich mit meiner Applikation eine Linux-Installation targeten quasi oder muss ich für eine Linux-Installation bauen. Dann ist das natürlich eine super Geschichte, wenn ich hier die Kombination aus beiden Welten habe und in Visual Studio arbeiten kann, um für eine Linux-Plattform zu entwickeln.
Auch was ja im Prinzip das Gleiche ist, was Xamarin macht, wenn ich iOS-Apps entwickeln will.
Da absolut.
Ja, also da muss ich ja auch aus meinem Visual Studio raus und Mac irgendwo in meinem Netzwerk als Bildhost angeben und kann dann sagen, gut, ich entwickle die iOS-App in C# auf meinem Windows-Rechner im Visual Studio. Aber zum Kompilieren schickt er das halt wieder zurück auf den Mac. Und das ist im Prinzip ja dann auch das, was Visual Studio jetzt in dem Fall macht, nur eben nicht mit einem Mac-System, sondern mit einem Linux-System.
So schaut's aus. Also es ist wirklich vom Vorgehen her relativ analog. Ich zeige jetzt mal ganz kurz, was so die wesentlichen Punkte sind, die man editieren muss. Es ist wirklich ganz, ganz wenig. Was ich tun muss hier ist, ich muss meiner Applikation, die ich ausführen will, ich muss ja natürlich sagen, auf welchem Host sie letztlich gebaut werden soll. Und das kann ich am einfachsten machen hier in den Project Properties. Da gibt es hier die Remote Settings und da gibt es die Target Machine. Und da sehen wir jetzt die IP-Adresse von einem Linux-System, 10.211.555.7, dahinter die Benutzer und Passwort. Und um diese Demo jetzt komplett zu machen, muss ich schon mal ein bisschen vorgreifen, was sich da dahinter verbirgt. Dahinter verbirgt sich ein Ubuntu-System, was hier als virtuelle Maschine auf meinem Rechner läuft. Und nur um das klarzustellen, dieses Ubuntu-System ist eine virtuelle Maschine, hier betrieben von Parallels quasi auf meinem Mac. Das hat jetzt nichts mit der Linux-Bash zu tun, die wir gerade in der vorherigen Demo gesehen haben. Außer, dass letztlich die beides mal Ubuntu dahinter steht und dass es beides irgendwie ein Linux ist. Aber das hier ist jetzt eine virtuelle Maschine. Die Bash vorhin, die war wirklich nativ, nur damit dieser Unterschied klar ist.
Aber wir sehen ja hier auch wieder eine Bash. Und das heißt ja quasi, das ist im Prinzip nicht dieselbe Bash, aber es ist Bash. Das heißt, wenn ich als Entwickler normalerweise auf einem Linux-System unterwegs bin und eben die Bash-Befehle gewohnt bin und damit gut arbeiten kann, habe ich halt die Möglichkeit, jetzt die gleichen Skripte vielleicht oder die gleichen Befehle, die ich sonst verwende, eben auf Windows auszuführen. Weil ich weiß halt, bisher ist es halt immer so, gerade wenn du eben auf einer Mac arbeitest, musst du dich halt umstellen. Das Terminal da basiert ja im Prinzip auch auf einem Bash. Und wenn ich dann unter Windows bin und mit der Command-Line arbeite, habe ich wieder andere Befehle und sowas. Und das finde ich schon sehr cool, dass du jetzt ja quasi systemübergreifend mit einer Art der Konsole eben interagieren kannst.
Absolut. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil für Entwickler, ganz klar. Ein Befehlset und funktioniert dann überall. Ja. Nur mir ist wichtig zu sagen, dass also das hat nichts mit Windows 10 zu tun, sondern das ist einfach Ubuntu, wie halt Ubuntu ist. Genau, ich habe hier den, wir können hier mal nachschauen, ob die IP-Adresse noch passt, das wäre natürlich vorteilhaft. 211.555.7, da oben steht sie, genau, schaut gut aus. Und das geben wir hier als Target-Maschine an. Wir können auch in Visual Studio, zeige ich jetzt nicht, noch angeben, unterschiedliche Targets quasi, die wir dann einfach auswählen können, damit wir uns da leichter tun, wenn wir mit unterschiedlichen Linux-Servern beispielsweise arbeiten. Und was ich jetzt hier mache, ist einfach mal, wir schauen uns erstmal den Code an, würde ich sagen hier. C++-Code. Was passieren soll hier ist Folgendes. Ich möchte eine Datei anlegen in meinem Home Parallels Desktop Test from Windows.txt, so soll die Datei heißen. Also es sollte dann am Ende auf dem Desktop liegen und da sollte Hello Linux drinstehen. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, ist natürlich, habe ich gerade in den Einstellungen übersprungen, wir geben hier auch an, wo eigentlich das Remote Root Directory ist. Das heißt, wo wollen wir beispielsweise den Quellcode hinkopieren, um ihn dann auf Linux zu kompilieren. Wieso ist das interessant? Naja, weil wir vielleicht natürlich auf dem Linux-System dann noch Anpassungen machen wollten, weil wir vielleicht einfach uns anschauen wollen, wo eigentlich die Binaries rauspurzeln und weil wir das natürlich irgendwie angeben müssen. Das heißt, hier sind wir in unserem Home-Verzeichnis, was wir in dieser Schlange sehen, und dann eben in dem Projects-Folder. Und wenn ich das Ganze jetzt mal anfeuere und hier einfach mal sage, bitteschön, führen wir es doch gleich aus. Dann sagt er, Projekt ist out of date, soll ich bauen? Na, logisch sollst du bauen. Und dann, wenn wir jetzt hier unten sehen, er kopiert die Sourcen, steht hier jetzt. Also das heißt, er kopiert es jetzt rüber zur anderen virtuellen Maschine und dann führt es auch schon aus. Und dann ist auch schon wieder beendet. Ich meine, das ist ein ganz kurzes Programm, aber wir können jetzt mal nachschauen, ob es wirklich geklappt hat. Und dann müsste jetzt hier diese Test from Windows TXT irgendwo liegen und hier liegt sie. Also auf dem Desktop, genau da, wo wir sie gerade hingebaut haben. Und da sollte jetzt, können wir mal reingucken. Ach, da steht jetzt natürlich auch drin, Hello Linux. Aus Zeitgründen lassen wir es jetzt mal kurz weg. Jetzt ist das natürlich nur so halb spannend, weil man sagt, okay, ist ja schön und gut, jetzt kann ich das halt zum Bauen nutzen. Das Schöne ist, dass mit Visual Studio natürlich auch immer die Debugging-Tools mitkommen. Demzufolge kann ich hier quasi die Visual Studio UI nutzen und trotzdem den Remote Debugger. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt nochmal ausführen, werden wir feststellen, wir laufen auch tatsächlich in den Breakpoint rein, der in Visual Studio ist. Genau, und hier sind wir schon reingelaufen. Das heißt natürlich, ich könnte jetzt potenziell hier Werte verändern, wenn ich irgendwelche Variablen und so weiter hätte, was jetzt nicht der Fall ist. Wichtig ist, es geht generell das Remote Debugging. Lassen wir es nochmal weiterlaufen und schauen uns stattdessen jetzt lieber mal, bevor wir hier auf dieser etwas langweiligen Demo rumreiten, schauen wir uns lieber mal die zweite Demo an, die vielleicht ein bisschen spannender ist. Ich setze sie mal als Startup-Project und dahinter verbirgt sich jetzt eine OpenGL-Demo. OpenGL ist ja was zum Gestalten von fancy Oberflächen. Das Ganze ist jetzt einfach ein Sample aus dem Internet runtergeladen, was dafür sorgen wird, dass sich ein 3D-Würfel dreht. Man sieht, dass es auch gar nicht so wahnsinnig viel Code ist hier, ein paar hundert Zeilen. Ich habe hier den Remote-Debugger quasi genauso konfiguriert wie gerade eben und wir führen das Ganze jetzt nochmal aus. Müssen wir natürlich auch erst bauen. Okay, jetzt werden wir die Sourcen kompiliert. Und dann sollte das Ganze laufen. Wir gehen mal rüber, ups, und da dreht sich auch schon der Würfel. Das heißt, wir haben jetzt auch tatsächlich eine Applikation mit Grafik, mit grafischer Oberfläche hier gebaut. Ist natürlich eine schöne Geschichte, weil es bei einer Konsolenapplikation mag man sagen, ja, wer braucht es denn? Spätestens jetzt, wenn man sieht, dass hier sich auch grafische Applikationen bauen lassen, wird man sagen, okay, dann scheint es ja wirklich zu funktionieren, so quasi als Beweis. Stichwort Debugger von vorhin nochmal. Ich kann natürlich hier einen Breakpoint reinsetzen. Das ist jetzt quasi die Schleife, in der wir uns gerade befinden, die hier den Würfel die ganze Zeit drehen lässt. Ich habe vorhin schon einen Breakpoint gesetzt, damals, vorhin konnte ich keine Variablen verändern. Jetzt kann ich hier natürlich beispielsweise auf diese Variable zugreifen, Alpha, und kann hier meinetwegen einfach mal den Wert ändern, wie man das halt von seiner Entwicklung im Visual Studio gewohnt ist. Meinetwegen kann ich hier 1000 reinschreiben. Und da mache ich den Breakpoint mal wieder weg, hier mit F9. Und sobald ich jetzt das Programm weiterlaufen lasse, wird der Würfel, den wir jetzt leider nicht sehen, einen kleinen Sprung machen, weil ich jetzt quasi die Drehung ein bisschen stärker gemacht habe, dadurch, dass ich hier einen größeren Wert reingeschrieben habe. Wir lassen es mal weiterlaufen mit F5. Okay, wird sich wahrscheinlich keiner die Position vom Würfel gemerkt haben, ist aber nicht so schlimm. Wichtig ist, dass es funktioniert hat, dass wir hier tatsächlich den Debugger nutzen konnten und auch den Komfort haben, den wir aus Visual Studio tatsächlich gewohnt sind. Heißt also, wenn ich in Zukunft C++-Applikationen bauen möchte für Linux, und es wird ja spannender für Linux zu bauen oder für Linux-Systeme zu bauen, noch spannender, als es vielleicht jetzt schon ist, durch die ganzen IoT-Geschichten. Also viele IoT-Devices, kleine Devices, haben halt irgendein Linux-System am Laufen. Das heißt, wenn ich dafür bauen will, habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit, C++-Code für Linux aus meinem Visual Studio rauszubauen. Serverseitig ist es sowieso schon immer spannend gewesen, weil halt sehr viele Server auf Linux-Basis laufen. Das heißt, ich habe hier jetzt eine Toolchain und kann in meinem schönen, heißgeliebten Visual Studio bleiben, wo ich so effizient entwickeln kann, wie ich es mir halt wünsche. Gut, jetzt machen wir den Würfel mal wieder aus, dass er hier sich nicht mehr länger dreht. Und ich würde sagen, wir gehen mal wieder in die Folien. Und haben jetzt gerade die Linux-Projekte gesehen, aber es ist natürlich nicht das Einzige, was sich an Visual Studio getan hat. Visual Studio ist jetzt, und das vielleicht soll ich das zur Erklärung noch sagen, ist aktuell rausgekommen, final Visual Studio 2015 Update 2. Also das ist das, was wirklich RTM ist und das wurde zum Zeitraum der Build auch veröffentlicht. Und für dieses Visual Studio 2015 Update 2 existiert auch diese C++ for Linux Extension. Die gibt es in der Visual Studio Gallery zum Runterladen. Es wurde zeitgleich auch verkündet, und das mag ein bisschen verwirrend sein, dass wir eine Visual Studio 15 Preview haben. Und das ist natürlich verwirrend, weil die eine heißt Visual Studio 15 und die andere heißt Visual Studio 2015. Visual Studio 2015 ist in der Versionsnummer Visual Studio 14. Visual Studio 15 ist aktuell Preview und ist halt dann die nächste große Version von Visual Studio, die aktuell noch keinen anderen Namen hat, außer 15 Preview. Und damit wird es natürlich jede Menge Neuerungen geben, unter anderem folgende. C++ for Linux haben wir gerade schon gesehen, was da dahinter steckt. AnyCode habe ich auch schon gezeigt. AnyCode ist die Idee, dass ich eben die Möglichkeit habe, einen beliebigen Ordner aufzumachen, in dem eine beliebige Programmiersprache drin ist. Wir versuchen da möglichst viele zu unterstützen und versuchen für möglichst viele Programmiersprachen schon mal ein Stück weit, ich sag mal, einen Entwicklerkomfort zu gewährleisten. Das heißt natürlich Syntax-Highlighting im Idealfall, sogar ein Stück weit schon IntelliSense, ohne dass wir da zusätzliche große Erweiterungen oder so für Visual Studio installieren müssen. Das heißt, wir wollen einfach die Möglichkeit schaffen, dass jeder Code, der aufgemacht wird, in Visual Studio sinnvoll dargestellt wird und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass man in einem besseren Notepad arbeitet. Ich bin absichtlich über Edit und Continue gesprungen, da sage ich gleich noch was dazu. Was vielleicht sich auch schon rumgesprochen hat, ist, dass wir ein Projekt am Laufen haben, das sogenannte Project Willow. Dahinter verbirgt sich ein neuer Installer für Visual Studio. Manche einer wird sagen, was stört mich der Installationsvorgang von Visual Studio? Ich stoße den einmal an, sage, ich will alles haben und dann warte ich halt mal 2 Stunden, dann ist es installiert. Genau dieser Punkt, dann warte ich halt mal eine gewisse Zeit, ist was doch sehr verunsichernd ist bei Entwicklern, weil man nie so genau weiß, was passiert eigentlich gerade. Und das andere ist, dass man natürlich auch als Entwickler nie so richtig weiß, ja, brauche ich wirklich alles? Ich kann am Anfang 1000 Haken setzen und ich weiß eigentlich nie so recht, welche Haken ich setzen muss. Und wenn ich dann irgendwie später denke, ich bräuchte noch ein zusätzliches Feature, um ein zusätzliches Feature zu kriegen, muss ich in Programs und Features in meinem Windows-PC und muss dann sagen, ich möchte die Installation von Visual Studio ändern. Und das Ganze fühlt sich schon an fast wie eine Deinstallation. Dabei müsste man eigentlich nur sagen Modify und dann ein paar zusätzliche Haken auswählen. Um diese Experience besser zu machen, haben wir jetzt Project Willow ins Leben gerufen. Und mit der Project Willow Standardinstallation von Visual Studio, die jetzt momentan auch als Beta schon oder als Preview-Version verfügbar ist, dauert die Installation von einem Standard abgespeckten oder in der Minimalversion Visual Studio noch ungefähr 180 Sekunden, also gut 3 Minuten. Dann habe ich schon mal einen Code-Editor, den ich natürlich um zusätzliche Module erweitern kann. Und das wird es natürlich wesentlich leichtgewichtiger machen für uns als Entwickler, hier mal schnell irgendwo auf einem System Visual Studio zu installieren, wenn wir nicht immer das volle Paket wollen, sondern einfach nur mal schnell irgendwie anständig Code editieren wollen. Gut, es gibt noch was Schönes, das nennt sich NuGet Package Referencing, beziehungsweise das ist wahrscheinlich eher noch nicht der offizielle Name. Es wurde gezeigt in der Demo, da geht es darum. Ganz oft ist es ja so, dass ich Code schreibe und meine NuGet-Packages noch nicht referenziert habe, die ich eigentlich bräuchte, um den Code wirklich auszuführen. Weil ich meinetwegen weiß, dass Newtonsoft hat einen schönen JSON-Converter und dann gebe ich halt einfach meinetwegen JSON.serialize oder sonst irgendwas ein. Wenn ich das tue, kriege ich aktuell in Visual Studio kein IntelliSense, weil natürlich das Paket noch nicht existiert. Ich kriege irgendwie so einen roten Ringel, der mir sagt, hey, du hast hier vergessen, irgendwas zu referenzieren. In Zukunft wird es so sein, dass Visual Studio automatisch weiß, dass es Pakete gibt auf NuGet und ich kann die dann über so einen Quickfix, das heißt Steuerung Punkt, beziehungsweise eben Rechtsklick und dann sagen, bitte Fehler beheben, kann ich das ganz einfach, dieses NuGet-Paket zu meinem jeweiligen Projekt dazufügen, sodass ich nicht erst irgendwie über den NuGet-Package-Manager muss, sondern Visual Studio letztendlich ein Stück weit diese Quick-Fix oder Code-Analyzer, die verschaffen mir hier den Komfort, dass ich da eben nicht manuell über NuGet gehen muss und wühlen muss, wo, welches Paket ich jetzt genau brauche. Und der andere Punkt ist, dass dann davon ausgehend auch Jump to Source gehen wird. Das heißt, ich könnte mir dann anschauen, wenn ich zum Beispiel auf diese Serialize- oder Deserialize-Methode gehe, da könnte ich mir dann angucken, wie schaut der Quellcode eigentlich aus, wenn eben der Quellcode auf GitHub verfügbar ist. Das heißt, auch da ist dann Visual Studio so schlau, die entsprechenden Sourcen anzuzeigen, wenn ich mit F12 zu GoToDefinition benutze. Es wird zusätzlich noch eine Read-Evil-Print-Loop geben für C-Sharp, was natürlich super ist, wenn ich einfach mal C-Sharp-Code in mein Visual Studio reinklopfen kann, unten im kleinen Rappelfenster von C-Sharp eben in Visual Studio und dann sagen kann, okay, ich möchte basierend auf den Values, die mein aktuelles Projekt hat, möchte ich jetzt bestimmte Codezeilen einfach mal ausprobieren. Genau dafür ist natürlich so eine REPL sehr schön. Ich kann dann quasi ohne immer einen Kompiliervorgang anzustoßen, einfach sagen, ich gebe C-Sharp-Code ein und kriege dann sehr schnell die Werte zurück, ohne dass ich hier irgendwie ein Binary künstlich erzeugen muss. Und ohne dass ich irgendwas groß kaputt mache oder direkt am Quellcode arbeite, sondern ich habe das eben in einer separaten Command-Line, wo das höchst effizient geht. Jetzt habe ich gesagt, ich habe dieses XAML Edit and Continue noch übersprungen, das stimmt. XAML Edit and Continue ist natürlich was, was wir als Entwickler uns gerne anschauen oder gerne nutzen würden, wenn es denn existieren würde. Es kommt jetzt mit Visual Studio. Und ich habe hier eine ganz kleine Demo, um nur mal kurz zu zeigen, wie das dann ausschauen wird. Ich meine, letztlich, wer Edit and Continue kennt, der kann sich wahrscheinlich schon grob vorstellen, was da jetzt kommen wird. Es geht eben darum, dass wir als Entwickler von einem UI, wie zum Beispiel hier von dieser Wahnsinns-WPF-Applikation, die genau einen Button hat, wenn wir die ausführen, dann haben wir, machen wir das mal, dann haben wir eben den Punkt, dass wir zwar über diesen Live Visual Tree, den wir jetzt mit Visual Studio 2015 haben, das sehen wir schon ungefähr, wie der Aufbau des XAMLs, der hinter dem UI steckt, wie der eigentlich gedacht ist. Hier können wir uns ja genau angucken, was die einzelnen Elemente sind, die jetzt hier dafür sorgen, dass wir hier so einen riesigen Button haben mit einer ganz kleinen Schrift, auf der Hello steht. Das ist aber natürlich nur die halbe Miete. Was wir eigentlich möchten, ist die Möglichkeit, wirklich innerhalb des Quellcodes, also innerhalb von einem XAML-File jetzt die Properties zu verändern. Und das können wir jetzt eben machen, indem ich hier reinklicke und zum Beispiel sage Rebuild. Dann sehen wir, okay, schwuppdiwupp wird auf der rechten Seite hier der Wert auch tatsächlich übernommen. Vordergrundfarbe ist rot. Machen wir mal Blue draus. Wir sehen, es gibt hier auch ein IntelliSense. Wir können die Größe verändern. Sagen wir mal, die Größe ist 100 auf 200. Und das Ganze quasi direkt in dem Moment, wo wir den Code eingeben. Und jetzt könnte man natürlich diese Datei speichern. Und dann hätten wir quasi diese Änderung dauerhaft übernommen. Das ist natürlich wesentlich komfortabler, als hier Properties zu ändern, auszuprobieren und dann nachträglich nochmal das Source-File zu ändern. Gut, jetzt läuft uns langsam die Zeit davon, deswegen machen wir noch einen ganz kurzen Ausflug nur auf Visual Studio Code. Visual Studio Code, kurzes Announcement, wurde released in Version 1.0. Da haben wir jetzt ganz lang eine Beta-Phase gehabt für die Leute, die also einen Mac zu Hause haben oder ein Linux-System haben oder auch ein Windows-System haben und ein Stück weit auch Visual Studio wollen und einen komfortablen Texteditor gibt es in der Version 1.0 Cross-Plattform mit einer Extension für C-Sharp, in der wir dann auch C-Sharp-Code debuggen können. Ist natürlich super spannend für alle Leute, die vielleicht ASP.NET Core nutzen, wo man ja standardmäßig oder relativ häufig auch auf anderen Plattformen unterwegs ist. Des Weiteren, nur damit es mal erwähnt ist, wir haben letztes Jahr bei der Build-Konferenz verkündet, dass es das Project Centennial gibt. Project Centennial ist ein Projekt, um Windows 32 Applikationen quasi zu verpacken in Universal Windows Apps. Natürlich werden die dann standardmäßig erstmal nicht auf dem Telefon laufen, sondern weiterhin nur auf dem Desktop. Aber es kommen ein paar Vorteile mit. Beispielsweise habe ich einen Clean Install und einen Clean Uninstall. Das heißt, wenn ich dieses Project Centennial nutze, um meine Applikation in eine Universal App zu packen, dann sorgt automatisch dieses Project Centennial dafür, dass ich nicht irgendwie Einträge in eine Registry mache, die ich am Ende eigentlich gar nicht haben möchte oder die ich vielleicht bei der Deinstallation wieder vergesse. Gleichzeitig habe ich darüber die Möglichkeit, auch sämtliche APIs, die mir die Universal Windows Plattform zur Verfügung stellt, anzusprechen. Geht ja heute nicht so ohne weiteres. Ein paar sind freigegeben, aber noch nicht alle. Sobald ich dieses Project Centennial verwendet habe, habe ich wirklich Zugriff auf die volle Palette der Universal Windows APIs. Und zusätzlich habe ich ein neues Deployment-Modell über den Windows Store. Das heißt, es kommen ein paar Vorteile mit, kurzfristig. Mittelfristig habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich meine App, meine existierende Desktop-Applikation auf den Weg bringe, irgendwann mal auch wirklich als Universal-Windows-App für alle Plattformen zur Verfügung zu stehen, weil ich dann natürlich, sobald ich mal diesen Project Centennial-Mechanismus genutzt habe, die Möglichkeit habe, meine App zu erweitern um echte native Windows Runtime Komponenten. Da gehen wir jetzt mal nicht auf die Details ein. Das Spannende an der Stelle ist, dass die Tools dafür jetzt wirklich released wurden. Wir haben es letztes Jahr angekündigt, hat ein bisschen gedauert. Jetzt ist das alles zum Download. Man kann das alles mal ausprobieren für seine eigenen Applikationen. Damit sind wir aber eigentlich inhaltlich schon am Ende. Wir haben hier nochmal gelistet, was empfehlenswerte Sessions auf der Build-Conference waren. Natürlich das Thema Xamarin, wahnsinnig spannend. Cross-Plattform insgesamt relativ spannend. Hat man heute auch gesehen, eigentlich alle unsere Themen haben sich heute um Cross-Plattform-Development gedreht. Daneben hier nochmal ein paar Links zu den Tools, die wir genannt haben, wo man die runterladen kann. Und natürlich auch von unserer Seite die Empfehlung, unbedingt sich den ein oder anderen, die ein oder andere Aufnahme von der Build-Conference auf Channel 9 nochmal anzugucken. Damit sind wir eigentlich auch schon durch, oder?
Ich würde sagen, ja.
Alles klar. Von unserer Seite herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ciao.